Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache.
Wir sind für den Cives Medienpreis in der Kategorie Audio Podcast nominiert. Und zwar mit Folge 6, Slavic Girls Be Like What.
Und das erzählen wir euch nicht nur, weil wir uns ja sehr, sehr freuen und es unbedingt mit euch teilen wollen, sondern auch, weil ihr bald gefragt seid.
Vom 21. bis zum 26. April wird es ein Publikumsvoting geben. Das entscheidet, wer den Cives Medienpreis in der jeweiligen Kategorie gewinnt.
Und wir würden uns unendlich freuen, wenn ihr eure Stimme Gen East gebt. Merkt euch dafür schon mal den Zeitraum vor, das ist der 21. bis 26. April. Und folgt uns sehr gerne auf Instagram. Da teilen wir nochmal alle Details zum Voting. Unsere Accounts findet ihr wie immer in den Shownotes.
Ich habe extra die Fleischtomaten gekauft, aber die werden trotzdem nicht rankommen.
Ja. Alle Tomaten, die mir was bedeuten, sind bulgarisch.
Ich sollte wirklich langsam Prozente bekommen, so wie auf dem bulgarischen Botschafter gesagt. So oft, wie ich dieses Land verteidigt habe.
Ich habe viele Tattoos, die mit Bulgarien zu tun haben.
Gen East. Geschichten aus Osteuropa. Mit Maria Kotzev und Anastasia Trenkler.
Diese Folge Gen East wird eine sehr persönliche für mich. Es geht um Bulgarien, das Land, aus dem meine Eltern kommen. Die beiden sind 1990, ein Jahr nach dem Mauerfall und einige Jahre vor meiner Geburt, am Flughafen von Sofia in eine Maschine in Richtung Köln gestiegen. Sie hatten jeweils einen Koffer mit Klamotten und etwas Bargeld dabei. In Deutschland angekommen, waren sie erstmal nur zu Besuch. Aus diesem Besuch wurde dann ein ganzes Leben. Geboren und aufgewachsen bin ich dann in Bayern, als bayerische Bulgarin oder bulgarische Bayerin. I don't know. Jedenfalls bin ich ganz froh, jetzt in Berlin zu leben.
Ich kenne das auch ganz gut, dieses zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Meine Familie kommt aus Russland und vieles von dem, was du in dieser Folge mit unseren Gästinnen besprichst, diese Suche nach Identität, Ausgrenzungserfahrungen, Code-Switching, das kenne ich auch alles aus eigener Erfahrung ganz gut. Gleichzeitig habe ich in dieser Folge sehr viel Neues gelernt, etwa wie stolz Bulgarinnen auf ihre Tomaten sind.
Das sind ja auch die leckersten Tomaten ever.
Das Besondere an dieser Folge ist, weil ich länger im Urlaub war, war ich nicht bei der Aufnahme und dem Gespräch mit den Gästinnen dabei. Ich kenne das Gespräch deshalb erst aus dem Schnitt, was aber in dem Fall auch gar nicht so verkehrt war. So war es eine All-Bulgarian-Runde. Und zu Gast waren
Maria und Vidina Popov. Maria ist Journalistin, Vidina ist Schauspielerin und die beiden sind Freundinnen. Denselben Nachnamen teilen sie sich zufällig. Sie werden sich zu Beginn der Folge aber auch nochmal selbst vorstellen.
Du hast die beiden zu dir nach Hause zum Essen eingeladen und ja, reichlich bekocht. Was war denn da alles auf dem Tisch?
Yes, ich habe bulgarische Vorspeisen, also Meze, gemacht. Es gab Snežanka Salata, das ist ein bulgarisches Tzatziki mit original bulgarischem Joghurt. Kjopalu, ein Dip aus gerösteter Paprika und klar, Tomaten. Šopska Salata, das ist auch ein Salat, der wird gemacht aus Tomaten, Gurken, Zwiebeln, ganz viel geriebenem bulgarischen Schafskäse und einer Olive obendrauf. Und natürlich auf Wunsch von Maria hin, Lukanka. Das ist eine Wurst, die ist so vergleichbar mit Sucuk.
Also da ist dann beim Hören auf jeden Fall so ein bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen. Klang sehr, sehr lecker. Aber ihr habt nicht nur über Essen geredet, sondern über euer Aufwachsen als Frauen mit bulgarischem Migrationshintergrund in Deutschland und Österreich. Ihr habt über die Suche nach Identität gesprochen und über bulgarischen Stolz.
Ja, letzterer wird BulgarInnen oft nachgesagt. Maria, Vidina und ich haben darüber gesprochen, was das eigentlich für uns bedeutet. Und dabei ging es auch viel um das Theaterstück Ich bin Bulgare, das Vidina seit einigen Jahren in Berlin aufführt. Darin behandelt sie Klischees und Stereotype rund um Bulgarien, aber auch die Erfahrungen, die man als Mensch macht, der aus Bulgarien nach Österreich oder Deutschland migriert ist.
Aber bevor wir euch noch mehr Dinge vorwegnehmen, würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los mit unserer 11. Folge Gen East.
Hello! gleich immer wieder. Ich habe das immer preached. Ich war auf so einer Elf.
Ich wollte euch bitten am Anfang, dass ihr euch einmal vorstellt in so 3 bis 5 Sätzen.
Oh, wie toll. Ich finde immer, wenn man sich vorstellen darf, kann man immer neu aussuchen, wie man sich vorstellt. Ich heiße Maria Popova, Maria Popov auf Deutsch. Ich bin Journalistin und Moderatorin und ich lebe in Berlin. Und mich beschäftigen Themen, die mit Politik und Gesellschaft und Kultur zu tun haben. Und ich will einen Hund. Leute, ich war heute Morgen auf dem Tempelhofer Feld unterwegs, deswegen gehört dieser Satz mit zu meiner Vorstellungsrunde ab jetzt.
Sehr gut.
Und du kannst richtig geil Nägel machen.
Das stimmt. Ey, und seit neuestem wissen meine Freunde, mit denen ich vor kurzem im Urlaub war, und da waren Leute sehr überrascht, ein Hidden Talent von mir, und wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja auch eins teilen, ein Hidden Talent, das niemand weiß, und Vedina wird es auch nicht von mir wissen, ich kann lange die Luft anhalten. Und ich mache jeden platt. Und das weiß niemand von mir.
Crazy. Und das wusstest du auch nicht,
ne? Nee, das wusste ich nicht, obwohl wir auch schon im Meer waren. Ja, ich bin Vedina Popov oder Vedina Popova in Bulgarien. Ich bin geboren, aufgewachsen im schönen Österreich, in Wien. Ich lebe seit 8 Jahren in Berlin. Ich bin Schauspielerin und Sängerin, neuestens auch Moderatorin. Und schreibe aber auch meine eigenen Shows. Wie Ich bin Bulgare, das Stück, wo ihr auch alle wart.
Wo die Zuschauerinnen hoffentlich hingehen, wenn sie noch nicht da waren.
Da müsst ihr alle, wenn ihr nicht da wart, dann jetzt. Es gibt auch Schnaps am Ende, es ist ein All-Inclusive-Ticket, einfach nur kommen. Man zahlt eine Sache, man kriegt ganz viel.
Man lacht, man weint.
Da werden wir gleich nochmal einsteigen.
Und ich glaube, mein Hidden Talent ist, dass ich ganz lang nicht aufs Klo gehen kann.
Das ist auch meins.
Darüber haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Waren wir das?
Kann sein.
Dass ich so ganz lange nicht aufs Klo gehe.
Bei mir wurde aber dann auch sowas gesagt wie, ja, das ist ja deine Balkanblase oder so.
Oh, das kenne ich sonst nur beim Trinkfestsein. Ja. Ne? Das habe ich immer sehr auch selber ausgenutzt, das Argument.
Aber bist du es auch?
Mittlerweile nicht mehr, weil ich nicht mehr so viel trinke. Aber als Jugendliche habe ich sehr, sehr viel getrunken. Und das war vielleicht auch eher der Grund als so eine genetische, komische Komponente. Mm. Und ich glaube eher deswegen war ich trinkfest und mache ganz dolle Anführungszeichen.
Ja, aber ich wurde auch trinkfest gemacht durch meinen Vater.
Ja, genau. Es ist so, wie willst du nicht trinkfest sein, wenn du mit 10 schon Rakiert trinkst?
Mit 8 habe ich Bier getrunken. Ah, krass. Aber so ein Schnapsglas, so ganz wenig.
So das Kinderglas.
Ja, wirklich. Aber es war wirklich so, wenn wir gegessen haben, da waren auch viel von den Sachen da, die heute hier sind, wie Rukanke und Schopskesorte. Mein Vater auch das liebt. Er behauptet ja auch, er ist der Schopskesorte-Meister.
Okay.
Er hat gemacht das ganz speziell.
Ich muss sagen, Marias Schopskesorte ist sehr gut.
Finde ich
Tisch
auch.
Der Tisch ist reichlich gedeckt, Leute.
Dankeschön.
Und es schmeckt wirklich wie Bulgarien.
Ja. Wirklich?
Ja. Genug Knoblauch hier drinnen.
Dafür habe ich gesorgt, aber ich hab extra die Fleischtomaten gekauft und dachte mir, aber die werden trotzdem nicht rankommen.
Wissen wir, und das Herz blutet immer für jedes Gemüse, das wir hier in Deutschland nur bekommen. Aber Tomaten haben ja mein Herz. Ich habe auch ein Tattoo den Tomaten gewidmet.
Ja. Maria ist ja Tomatenfan.
Wann ist das entstanden?
Es könnte auch eine Zitrone sein, aber es ist entstanden, als ich einen anderen Tattoo-Termin hatte und dann einfach gesagt habe, ach, hast du noch Zeit, komm, wir ballern das noch da rein. Naja.
Und das ist eine bulgarische Tomate.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Ganz,
also Maria, was ist das für eine Frage? Bitte dich.
Alle Tomaten, die mir was bedeuten, sind bulgarisch. Witzig, dass das so mein Bulgarisch. Ich habe viele Tattoos, die mit Bulgarien zu tun haben, weil ich sowohl einen Schriftzug auf dem Arm habe auf Bulgarisch, als auch ein anderes Tattoo, wo ein Lindenblatt drauf ist, weil das so ein sehr typisch bulgarischer Tee ist. Ne? So. Und Lipa heißt das auf Bulgarisch. Und da habe ich so ein kleines Lindenblatt auf dem Arm.
Ich hatte eine Phase, wo ich ernsthaft darüber nachgedacht habe, ich weiß nicht, was mit mir los war.
Sag nicht, eine bulgarische Flagge zu tätowieren.
Wirklich?
Ja, ganz schlimm. Ich weiß nicht, was mit mir los war, wie ich ein Teenager war. Ja? Also, es war auch die Zeit, in der ich mich in Zlatan Ibrahimovic verliebt habe. Ich war 13. Und ich hatte so eine, ich weiß nicht, so
ein Fußballspieler, Leute.
Ja, genau, Fußballspieler mit bosnischem Background, in Schweden geboren, aufgewachsen. Und der halt so richtig der Inbegriff von eigentlich so einem Balkan-Macho
ist. Okay, entspann dich mal, du musst jetzt nicht eine Stunde von ihm reden.
Doch, jetzt geht's los. Sorry, I love him, Punkt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und zu der Zeit, wo ich mir auch seinen Dress geholt habe, in dem ich bis heute noch schlafe als Pyjama, ja, habe ich wirklich, ich war so, ich will irgendwas Bulgarisches mit tätowieren. Ich war viel zu jung, ich konnte mir ja nichts tätowieren. Dachte ich, wenn ich dann 18 bin, wird das so eine, habe ich diese Flagge mir mal angeschaut, hat schon eine tolle Form, die sie hat. Ja. Nicht die Flagge, sorry, der Umriss des Landes.
Ach so.
Sorry, nicht die Flagge, der Umriss.
Ja, okay, das ist ein bisschen weniger cringe.
Ja.
bissi.
Aber trotzdem so eine blöde Grenzen. Also.
Naja, aber warum lache ich auch darüber? Ich habe 3 Tattoos mit Bulgarien-Bezug. Also ne, ich kann es absolut nachvollziehen und habe anscheinend auch dieses Bedürfnis gehabt, das unter meine Haut zu tätowieren. Und jetzt zum Beispiel, ich würde jetzt nicht sagen, ich bereue jedes Tattoo, aber ich denke mir schon, boah, eine Entscheidung als 20-Jährige zu treffen, die dein ganzes Leben lang hält, nicht die beste irgendwie eigentlich.
Ja.
Ich bereue jetzt keins so konkreten, aber macht's nicht da draußen.
Woher kam dieses Bedürfnis?
Ich glaube, in meinem Leben hat sich sehr viel verändert in Bezug auf mein Gefühl zu meiner Identität und einem wachsenden Selbstbewusstsein, obwohl mir Steine in den Weg gelegt worden sind, die es nicht genauso leicht machen, wie als 16-Jährige nach Bulgarien aufzukreuzen und sich zugehörig zu fühlen und diese Liebe auch von der Familie zurückzuführen. Da gibt es einfach Konflikte und Schwierigkeiten und auch meine eigene Politisierung vielleicht, ne, die das auch mal kompliziert oder so macht, ne, was in Bulgarien passiert. Ich nicht alles nur romantisieren kann, aber irgendwie auch schon. Und so ein Bedürfnis dafür da ist, das ganz nah und immer bei mir zu haben, glaube ich. Bei dem bulgarischen Schriftzug, was ein Spitzname ist, den meine Baba, meine Oma eigentlich an mich so nennt, die gebackene Pechenkete. Pecheno Mumice sagt sie eigentlich, das gebackene Mädchen. Und ich glaube, das war wie so ein Wunsch, sie eigentlich auch bei mir zu haben, ganz doll. Und mir war gar nicht so bewusst, dass das auch bedeuten wird, ein Tattoo auf dem Oberarm zu haben, das je nach T-Shirt-Armlänge sich auch immer zeigen kann, bedeutet, dass Leute mich auf einmal auch migrantisch lesen, was sie sonst nicht tun würden. Mhm. Oder ne, die Frage bekomme ich sehr, sehr selten, wenn Leute nicht wegen meinem Nachnamen auf mich zukommen.
Dann wegen des Tattoos?
Wegen des Tattoos mich fragen, bist du Russin oder Bulgarin oder irgendwie so, ja.
Spannend. Und das war dir aber vorher quasi nicht ganz so bewusst?
Oder? Mir war nicht die Tragweite klar des so gesehen Werdens dadurch. So, weil Leute schon, viele, auch fremde Menschen, wirklich fragen, was heißt das und warum hast du das und bist du selber Bulgarin? So, und diese Gespräche, da, man könnte es fast naiv nennen vielleicht, ne? Dass ich das so, ja, es zeigt auch mit welcher Leichtigkeit oder mit welchem Wunsch, dass ich das so bei mir tragen will, ich damit so umgehen kann.
Was macht das mit dir, wenn die Leute das dann fragen?
Ich finde es schön. Ja, ich stelle mich nicht hin und sage, Leute, fragt bitte Menschen, woher kommst du wirklich? Da bin ich wirklich weit von entfernt. Ich habe natürlich deswegen, weil ich weiß gelesen bin und Deutsch ohne Akzent spreche, habe ich Glück, dass ich damit immer nur positive Erfahrungen gemacht habe. Ne? Und natürlich wissen wir, dass Menschen, die nicht weiß gelesen werden oder nicht jobmäßig gut ankommen, die nicht irgendwie beweisen können, dass sie integriert sind, was auch immer das heißt, diese Menschen haben nicht den Vorteil zu sagen, ach ja, ich finde die Frage super. Und ich finde sie super, weil ich dann erzählen darf, ich bin wohl in Bulgarien geboren und als Baby nach Deutschland gekommen. Und ich habe immer total Freude daran, darüber zu sprechen. Und erlebe auch dann nur, dass Leute sagen, ach, wie spannend und ah, und wo denn genau? Und ach, deine Familie lebt dort, ach, wie toll und so. Und das finde ich selber toll.
Mhm. Ja. Gab es denn bei euch Momente, wo das anders war? Also ich persönlich bin ja in Bayern aufgewachsen, wo einen Migrationshintergrund zu haben auch eine schwierige Sache sein kann. Gerade auch, wenn die Eltern kein perfektes Deutsch sprechen, nicht akzentfrei und so. Also in meiner persönlichen Erfahrung war das auch oft eine negative Frage gleich, ne? Und dann irgendwie erklären müssen, was Bulgarien überhaupt ist vielleicht.
Wo das liegt. Wo liegt das?
Nicht Rumänien.
Ist das in Asien?
Nicht Rumänien.
Ja. Und das dann so erklären zu müssen, dann auf dieses Unverständnis vielleicht auch zu treffen und bestimmte Klischees. Also es war jetzt erst so eine Entwicklung der vergangenen Jahre, dass ich entspannter geworden bin bei dieser Frage. Wie habt ihr das erlebt oder gab es da bei euch vielleicht auch irgendwie so eine Art Entwicklung?
Naja, bei mir muss man halt sagen, ich bin halt in Wien geboren, aufgewachsen. Wien hat einen hohen osteuropäischen Migrationsanteil, also Menschen, die von da kommen, sehr viele Bulgarinnen, weil es ist ja wirklich nicht so weit. Und dadurch war das immer, habe ich das Gefühl, in Wien ist man so davon umgeben, man hört auch viel Serbisch oder Bosnisch, dass das irgendwie, wie soll ich sagen, ich mich da nie komplett... Anders als hier, wo es immer viel mehr diese Frage ist, ah, wo ist das? Das hatte ich halt dort nicht so. Und auch spannend. Die Schule, auch, in die ich gegangen bin, das Gymnasium, das Theresianum Wien, da wir waren sehr viel Bulgaren, weil das hat sich rumgesprochen in Bulgarien, das ist ja mit Internat die Schule, und haben ganz viele bekannte Bulgaren ihre Kinder dahin geschickt. Zum Beispiel die Tochter von Orlin Goranov, dem Sänger, war mit mir in einer Klasse, wir sind zusammen aufgewachsen. Und in der Schule habe ich das gar nicht anders, als man es denken würde, so das konservative Wien und auch so Thema Rechts und sowas. Ich habe das da gar nicht so gespürt. Die waren ja auch alle im Sommer auch bei uns am Meer. Mhm. Alle wollten sie zu uns. Mhm. Und alle waren sie auch immer da aus der Klasse. Alle haben das Essen geliebt. All die, die sonst immer nicht so viel gegessen haben unterm Jahr, haben bei uns wirklich, also es war alles weggegessen. Weil es ist so. Deshalb habe ich es eigentlich lange Zeit so aus meiner Erfahrung aus was Positives immer erlebt. Und ich habe auch immer darauf gewartet, so fragt mich ruhig, woher mein Name kommt. Weil ich immer schon so einen Stolz hatte. Weil ich aber auch bei anderen bulgarischen Wien kenne, beobachtet habe, wie sich manche Menschen kleiner machen und sich schämen dafür, dass sie bulgarische Wurzeln haben. Und das habe ich nie verstanden, weil ich immer dachte so, ey, sag mal, ja, so ein bisschen, sorry, Zlatan Ibrahimovic-Style, so, hey, wir sind doch die Coolsten. Ja. Und auch, weil ich glaube, im Nachhinein, glaube ich, dass es gar nicht so plump gemeint war von mir, sondern ich glaube einfach, ich habe es nicht eingesehen, weil ich das schon gespürt habe natürlich, was meine Eltern im Job erlebt haben. Ich habe nicht eingesehen, warum wir weniger sein sollen, also was manche vielleicht denken. So, warum sollten wir das sein? Und ich glaube, das war immer, ist bis heute so meine persönliche Rache, so ein negatives Wort, aber wieso, ich denke, genau das Gegenteil ist der Fall. Du kannst was von mir lernen. Ich habe Kultur, mit der ich aufgewachsen bin.
Ja, stimmt. Ich finde auch, das ist ein Selbstbewusstsein, was einem ja erstmal, besonders als Kind, entweder mitgegeben wird oder nicht. Und ich glaube, auch so ganz kleine Unsicherheiten, die Eltern natürlich zu Recht zum Beispiel haben, weil ihnen selber Steine in den Weg gelegt werden oder so, tragen sich auch ganz schnell, ganz unausgesprochen weiter. Und ich habe mit meinen Eltern, zum Beispiel zwei Eltern, auch erlebt, die mir immer eher das Gefühl gegeben haben, hey, erzähl das, mach ruhig, ne, gar kein Ding. Aber deren eigene bulgarische Identität einfach nicht so laut war bei uns zu Hause. Und ich aber dann wiederum meine Erfahrung, wenn ich gefragt wurde, immer super gerne erzählt habe und da war alles gut. Aber ich erinnere mich schon in der Kindheit ganz genau an den Moment, als ich das erste Mal verstanden habe, ah, von woanders zu sein ist nicht nur cool und toll, denn sonntags morgens essen wir, oder besonders früher als Kind war das für mich eine ganz wichtige Tradition, dass wir Macaroni essen mit Feta-Käse, so Serene, und dazu Zucker.
Ja.
Und das eine Mischung ist, die alle meine Freundinnen, sagen wir mal so, bis zum Alter der Pubertät fanden das alle toll. Alle in der Grundschule wollten von samstags auf sonntags unbedingt bei uns schlafen. Es gab auch manchmal so Diskussionen, so welche Freundin darf von Samstag auf Sonntag bei uns schlafen, weil das arschcool war, dass wir sonntags morgens diese Nudeln mit Käse und Zucker essen. Geil. Und dann gab es irgendwann den ersten Moment, wo Leute gesagt haben, komisch. Hey, warum habt ihr Plastikstühle im Garten? Komisch. Hä, nach den Sommerferien kommst du irgendwie mit komischen Klamotten nach Hause, die kannst du aber nicht in der Schule dann nochmal anziehen. So, und ich erinnere mich genau an diesen fiesen Moment, wenn langsam Kinder Unterschiede bemerken und das, was durch die Gesellschaft ihnen weitergetragen wird, weil Kinder wachsen nicht auf mit diesen Gedanken und auf einmal sagen sie mir aber, boah, euer Essen riecht weird. Ja. So, weil, was ist dieses Bohnenkraut? So.
Ja, ich hatte das auch mit Chubrica, das muss man, glaube ich, kurz erklären. Das ist so eine Gewürzmischung, wo Bohnenkraut ja ein Hauptbestandteil ist. Ich habe auch super spät erst überhaupt das deutsche Wort dazu gelernt.
Ja, ich habe das jetzt erst gerade gelernt.
Wirklich?
Bohnenkraut, noch nie gehört in meinem Leben. Ich weiß nicht, wovon spricht sie? Bohnenkraut.
Genau, und ich hatte immer im Kindergarten Butterbrot mit Chubrica drauf dabei. Und ein anderes Kind meinte dann irgendwann so, setz dich weg, dein Essen stinkt. So, und ich bin wirklich dann weinend nach Hause zu meiner Mutter. Und die hatte so eine ganz geile Attitude immer drauf, so nach dem Motto, ah, wir haben gar keine Ahnung. Und wenn die mal hier unser Essen probieren würden, würden sie sich die Finger ablecken. Das ist ja auch so ein bulgarischer Begriff. Also sie hat da schon versucht, mich zu bestärken. Aber ich glaube, so diese Erfahrung im Kindergarten allein, die war schon so stark, da konnte, egal was meine Mutter gesagt hat, nicht dagegen ankommen.
Ich glaube, das ist auch krass, ne? Wenn man das erste Mal realisiert, wie das ist nicht nur toll und wie Kinder und Menschen unterscheiden in das ist cool und das ist komisch und das ist nicht normal. Und diese Frage von bin ich normal ist ja eh total groß, wenn man erwachsen wird oder einfach nur älter wird als Kind und dazugehören will überall.
Ja. Aber wie alt warst du da, als du diesen Realisationsmoment hattest?
Das muss so um die 10 oder 10, 11, 12 irgendwie so gewesen sein. Und dann wurden diese immer mehr. Aber mein Selbstbewusstsein wiederum ja auch größer. Das heißt, ich konnte irgendwie so ein bisschen einschätzen langsam, das und das ist so und so. Und ich glaube auch, Ich bin aufgewachsen mit schon einem Bedürfnis, doll dazuzugehören. Und bei uns bedeutete dazugehören, zur deutschen Mehrheitsgesellschaft dazuzugehören und nicht aufzufallen, weil ich zum Beispiel mit schlechten Noten schon genug aufgefallen bin. Und dann dachte, boah, Alter, ein Glück, so konnten meine Eltern mir das ermöglichen, dass ich irgendwie akzentfrei Deutsch spreche und das leider nicht mein Problem ist, sondern andere Sachen, so wie Mathe und fließend Texte schreiben oder so. Und da konnte ich mir gar nicht leisten, anders aufzufallen, weil meine Eltern wiederum auch den klassischen migrantischen Anspruch hatten, dass in der Schule wirklich alles gut laufen muss.
Ja, dann hatten wir dieser ja. Druck, den hatten wir auch meine Mutter auch. Das war die ersten schlechten Noten, da war wirklich, die Welt ist untergegangen. Schotisch, du musst lernen, du musst lernen und so. Genau, das ist ja auch das Gleiche.
Und ich kann es auch verstehen. Ja.
Ich glaube, unsere Eltern haben halt sehr viel auch zurückgelassen und haben viele Kämpfe auch gekämpft. Ich sage das jetzt einfach mal so pauschal, weil das ja irgendwie auch zu einer Migrationserfahrung einfach dazugehört. Und irgendwie verstehe ich auch so diesen Wunsch, dass es die Kinder dann irgendwann besser haben werden. Ja, bei mir hat das schon auch dazu geführt, dass ein sehr enormer Druck da war, der wahrscheinlich am Ende aber auch mir geholfen hat, Dinge zu erreichen, die ich dann erreicht habe. Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Und das ist aber, glaube ich, etwas von meiner, ja, vielleicht bulgarischen oder migrantischen Identität, was mich wirklich fast am meisten, glaube ich, verfolgt, würde ich sagen.
Und was ist der negative Teil davon?
Ja, Leistungsdruck. So dieser innere Kritiker.
Auch so ein Imposter zu denken, man ist eh nicht stark genug darin und man wird schon irgendwann auffliegen.
Ja.
Aber kennt ihr nicht auch das zum Beispiel, dass ich hatte das immer, wie wir ausgegangen sind, so in Clubs und dann, wenn man zum Beispiel viel zu lang feiern, was habe ich bis heute noch? Und dann geht man raus und die Sonne geht auf und du siehst, wie die ersten Menschen zur Arbeit gehen, fühle ich mich voll schuldig.
Ja?
Ja, und denke so, der Roboter, die arbeiten, weißt du so? Und wir, ich ballere jetzt die ganze Nacht in so einem Club drinne. Das geht doch nicht. Also du musst doch deinen Tag nützen, was machen, ackern. Also ich habe das auch voll.
Ja, meinst du, das ist auch so von deiner Familie?
Es ist, mein Vater war Olympiatrainer. Was soll ich dazu sagen? Auch mein Vater, du bist so ehrgeizig. Ich bin, glaube ich, einfach nur normal unter dem Menschen, von dem ich komme. Was soll man denn sonst sein? Wäre komisch, wenn ich in einer Ecke mit einem Joint einfach nur sitzen würde. Wäre irgendwas schiefgelaufen, oder?
Also, anscheinend erlaubst du dir trotzdem bis Sonnenaufgang. Das ist ja schon mal was zu dir. Lilly ist da anscheinend.
Also I try, aber ich merke immer, für mich ist das total. Und das haben aber auch andere Freundinnen, die auch osteuropäischen Background haben. Ich habe das schon so oft auch von denen gehört, dass sie gesagt haben, ja, ich habe das auch. Ich erlaube es mir selber nicht zu sagen, nee, ich gehe jetzt einfach ein Wochenende nur feiern. Ich muss nicht sofort irgendwas machen. Aber es ist das Gleiche, wie du sagst. Auf der einen Seite ist da ein Druck, den man halt lernen muss. Irgendwie, das kann ich total nachvollziehen. Oder auch immer, das finde ich auch, wird auch immer im Deutschen so, oder auch speziell in Deutschland so, ja, ehrgeizig ist sowas Negatives. Ich finde das überhaupt nicht negativ. Man möchte was mit seiner Zeit machen. Man möchte halt irgendwas lernen, sich weiter. Also ich sehe das immer als sowas bei mir. Nicht ein Ehrgeiz, das klingt immer so.
Du hast recht.
Also wenn man hier durchdrehen, man will was Böses. Also ich finde das was total Schönes, dass man was möchte, dass man irgendwas erreichen will. Weil erreichen heißt ja auch, ich lerne, ich bilde mich weiter. Es ist ja nicht nur einfach ein Ehrgeiz, also einfach nur ein stumpfes Irgendwas, wo man gierig ist und ich will jetzt da ganz, sondern da ist ja harte Arbeit dahinter, man lernt sich selber besser kennen. Also ich finde, das ist ja jetzt nicht nur was Schlechtes sozusagen.
Ich finde es auch schön, dass wir mehrere Seiten davon sehen und trotzdem schön, wie Maria sagt, dass der Leistungsdruck natürlich einen begleitet. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der einem im Leben weiterhilft. Der redet einen eher klein und das ist natürlich nichts, was Eltern für ihre Kinder wollen, dass sie in einem einen Gedanken pflanzen, der später böse Sachen zu einem sagt. Das ist ja gar keine Absicht. Aber klar, rollt schon mal ein Druck oder auch ein Ehrgeiz halt zu was Größerem oder so. Sowohl zu einem Motor, als auch, finde ich, zu etwas, was einem manchmal gemeine Sachen sagt, man sei nicht genug. Und das wäre natürlich schön, wenn das nicht so eine Abbiegung wäre, die total schnell passiert.
Ja, true. Ja, ich glaube, das zieht sich vielleicht so ein bisschen durch, ne? So dieses Zweischneidige von ganz vielen Erfahrungen.
Wie vom Stolz halt auch, oder?
Ja, darüber wollte ich vor allem mit euch sprechen. Einerseits, weil sich das Maria bei unserem Vorgespräch so ein bisschen herauskristallisiert hat. Und andererseits, wie Dina, du das Gefühl Stolz auch thematisierst in deinem Stück, das auf die Bühne bringst. Ich bin Bulgare. Da listest du sehr vehement und sehr energetisch auf, worauf Bulgaren, Bulgarinnen alles stolz sind oder stolz sein können.
Einer der ältesten Goldschätze auf die ganze Welt sind bei uns die Bulgaren. Wusstest du das?
Nein.
Stefan, kommen Sie. Kennen Sie vor dir. Ist älter als Athen. Wer braucht bitte Athen? Vergessen Sie Athen!
Und ich habe nach dem Stück, ich war neulich erst da.
Sie war nochmal da?
Ja, da habe ich ein paar ZuschauerInnen aus dem Publikum gefragt, hey, wie fandet ihr es und was ist euer Bild jetzt von Bulgarien oder von Bulgaren, Bulgarinnen? Und dann meinte eine Zuschauerin...
Also wir haben ja gar nicht so viel über Bulgarien gelernt, sondern über bulgarische Menschen in Österreich oder in Deutschland. Und da habe ich so das Gefühl, dass da sehr viel gespaltene Identität ist oder so. Einfach Fragezeichen über die eigene Identität, was, glaube ich, total typisch ist für alle Migranten in einem neuen Land oder auch in zweiter, dritter Generation. Aber Bulgarien, stolz. Sie sind, glaube ich, stolze Menschen. Patrioten vielleicht, das habe ich gelernt.
Spannend.
Lustig, ja.
Würdest du zustimmen?
Ich glaube irgendwie schon, ja. Also natürlich pauschalisiert man jetzt hier auf eine Art, aber vieles, was du, Vedina, auch im Stück so nennst, das haben meine Eltern mir halt auch beigebracht. Also wer hat den ersten Prototypen des Computers erfunden? Es war ein Bulgare. Hier unsere Joghurtkultur ist einzigartig auf der Welt. Und unser kultureller Reichtum, also mit diesem... Staccato bin ich auch irgendwie aufgewachsen, was du in deinem Stück auf die Bühne bringst. Ich weiß nicht, Vedina, ich würde dich als stolze Bulgarin beschreiben, ja. Wenn ich darf.
Ja, natürlich. Ja, aber ich glaube, ich meine, ja, das Stück, ich spiele das ja schon so lange und es geht immer wieder weiter und auch diese Themen hören ja nicht auf. Und letztens habe ich dann darüber nachgedacht und mir gedacht, ich glaube, wir sind eigentlich nicht stolz. Und ich glaube, das ist das Stolz so laut. Weil, uns hat letztens auch ein Mann zu mir gesagt, wir sind ein sehr ambivalentes Volk, hat er das genannt, ich zitiere. Und weil auf der einen Seite habe ich das Gefühl, BulgarInnen könnten viel stolzer auf das sein, auf die schönen Dinge, wie zum Beispiel die Musik, die Tradition. Also, wenn ich zum Beispiel mir Österreich anschaue, worauf Österreicher alles stolz sind und was daraus gemacht wird, das, finde ich, hat Bulgarien nicht. Und ich habe das Gefühl, dass es ganz oft einen Minderwertigkeitskomplex gibt. Mhm. Auch speziell umgeben von den anderen Balkanländern, sowohl auch finanziell, gesellschaftlich, was passiert ist. Ich habe eigentlich oft das Gefühl, dass wir uns viel kleiner machen, als wir eigentlich sind. Und ich habe das Gefühl, manchmal kommt daher so eine Gegenwehr oder so eine, wie soll ich sagen, ja, wir sind doch die Geisten, weil man aber eigentlich nicht so richtig selbstbewusst auf das ist, was man ist. Weil auch Bulgaren untereinander manchmal, oder auch wenn ich in Bulgarien, Bulgarska rabota, bulgarische Sache, sagen die ganz oft als was Abwertendes, wie wir miteinander umgehen, dass du auf das nicht zählen kannst oder dem nicht vertrauen kannst. Und ich denke, das stimmt doch überhaupt nicht. Und wie schlecht alles ist und dass wir uns nie geschafft haben, dass es besser wird. Also ich kann mir das nur so erklären, ich weiß es nicht, aber nachdem Kommunismus zerfallen ist und diese ersten Jahre anscheinend sehr schwierig waren und bis heute für viele Leute, irgendwie, wir haben das nie so richtig back on track geschafft, was auch immer das heißt, wie gesagt, ohne es jetzt werten zu wollen. Ich höre das so oft, wenn ich in Bulgarien bin.
Ist doch spannend, dass BulgarInnen klischeehaft, und es scheint ja oft sich zu bestätigen, ganz unterschiedliche, aber Extremen bedienen. Entweder diese Unsicherheit mit so Sprichwörtern oder auch eben das Schlechtreden, sowohl von denen, die weggezogen sind, als auch die, die da sind. Und dann wiederum das Gegenteilige ist der Stolz, der sowohl der Stolz ist, der wir sind so reich an Erbe und an Kultur, als auch so eine patriotische Haltung oder so zu Bulgarien, die ja auch sehr weit verbreitet ist, bis hin zu einer rechtsnationalen Verbreitung, die politischen Gesinnung, die auch sehr weit verbreitet ist in Bulgarien. Und das ja wie so ein Gegengewicht eigentlich ist, auch gegen die, die fragen, hey, wie bei euch ziehen so viele weg oder so, weil die Rate an BulgarInnen zumindest noch von vor so 5 bis 10 Jahren sehr, sehr hoch waren. So, wenn man da in der Klasse gefragt hat, wie viele von euch wollen mal nach dem Abi eigentlich wegziehen, da haben die meisten die Hand gehoben, die diesen Traum irgendwie so hatten. Diese Zahlen verändern sich ja langsam, aber dann müssen ja umso mehr die bleiben, immer wieder sich dieser Frage stellen, willst du gehen, willst du bleiben und warum würdest du bleiben? Und ich glaube, dadurch gibt es auch viele so Narrative, die sich, oder auch so eine Kultur von, wir sind stolz und wir erklären uns auch, warum wir noch hier festhalten, obwohl die Politik nicht eine Einigkeit oder so hat, obwohl auch die Wählerschaft oder so zum Beispiel keine in Zahlen jetzt keine Einigkeit hat.
der Wunsch auszuwandern ist ja auch quasi ein Zeichen davon. Mhm. Ne? Weil auf der einen Seite könnte man sagen, wenn man eine Migrationserfahrung hat und die ganze Zeit die eigene Herkunft abgewertet wird, natürlich entwickelt sich dann auch so eine Ambivalenz und man möchte vielleicht ja auch dann der deutschen oder österreichischen Mehrheitsgesellschaft beweisen, hey, ich bin hier wirklich Teil eurer Gesellschaft und das, was war, das lasse ich jetzt hinter mir.
Weißt du? Aber ich habe das Gefühl, aber es gibt es halt auch in Bulgarien. Also klar, hier hat es ja sowohl immer mit der Gesellschaft zu tun, in der man sich dann bewegt. Aber ich habe auch manchmal das Gefühl, dass es weil auch wie manchmal so voneinander gesprochen wird oder was man geschafft hat. Oder manchmal denke ich so, Leute, come on, ihr könntet doch einfach, müsst ihr euch doch nicht klein machen, ist doch nicht alles schlecht. Mhm. Also ich höre das halt ganz oft raus irgendwie. Mhm. Auch wenn ich dort bin, das ist halt immer so ein bisschen so ein, ja, könnte alles besser sein, ne? Verstehe ich auch anhand der Politik und der Gesellschaft. Ich finde es immer lustig, weil zum Beispiel auch meine bulgarischen Freundinnen immer sagen, ey, Dina, ich kenne keine stolzere Bulgarin als du. Nicht mal wir, die wir hier sind, sehen so viel schöner in dem, was du da alles siehst. Und ich bin immer so, ja, aber also sagt mir meine beste Freundin, das ist immer, die postet auch immer, wenn ich irgendwas mache, guckt, wie sie uns da verteidigt und repräsentiert. Ich bin so, weil, ich weiß nicht, ich nehme diesen Selbstzweifel oder diese Minderwertigkeit ist auch so ein großes Wort, aber dieses gesunde Selbstbewusstsein fehlt mir manchmal dort.
Mhm. Das ist total interessant, ja.
Und woher glaubst du, kommt bei dir der Drang, Bulgarien verteidigen zu müssen?
Erstens ist für mich Bulgarien einfach Familie. Das ist, glaube ich, immer, man idealisiert das ja natürlich. Es ist irgendwie, auch diese Zerrissenheit, die wir ja auch alle wahrscheinlich kennen. Du wohnst, lebst an einem Ort, bist da aufgewachsen, das ist irgendwie dein Zuhause, aber irgendwie gibt es da noch dieses andere, was auch immer das ist. Es ist ja auch nicht so ein richtiges Zuhause, es ist so ein Sommerzuhause immer gewesen irgendwie. Mhm. Und ich merke, ich hab halt immer schon diese Zerrissenheit gehabt, weil ich das Gefühl habe, mein Humor ist ein bulgarischer, meine Energie, meine Liebe zum Tanz, zur Musik. Ich würde jetzt nicht das als was auch immer österreichisch heißt, aber ich habe schon das Gefühl, da ist noch irgendwas drinnen, was irgendwie anders ist, als das, wie ich aufgewachsen bin irgendwie.
Ja, das zieht dich irgendwie dahin. Das ist so ein Motor, der von alleine in dir ist.
Den habe ich einfach schon immer. Ich war schon immer jemand, dass ich mich total verbunden damit fühle und nicht was Negatives das empfinde. Und wiederum bei mir ist eben das andere, dass mich das halt nervt, weil ich überhaupt nicht verstehe, also wenn man eben rassistische Bemerkungen oder Nuancen bemerkt, wo ich denke, warum denkst du denn, dass du mehr bist als ich? Warum muss überhaupt irgendwer mehr sein als irgendwer? Es hat alles seine Geschichte, es hat alles seine Schönheit, es hat alles einen Grund, warum es so ist, wie es ist. Also ich lasse das einfach nicht zu. Ich
glaub, das ist so. Und dann die spannende Ebene, die uns ja doch alle drei auch vereint, in deiner Art aber eine, so wir beiden Marias schaffen, haben ein journalistisches Schaffen, in dem wir Gedanken und Themen, die uns eh beschäftigen, mit einbringen können. Du hast ein kreatives, künstlerisches, wo dann wiederum sich kanalisiert, ich erzähle das weiter. Das finde ich spannend. Das sind also quasi entweder Zerrissenheit oder Stolz oder auch, hey Leute, seid doch mal irgendwie stolzer und freut euch doch über das, was wir alles haben, aber auch irgendwie die komplizierten Gefühle. Dann entscheidest du dich, das zu gießen in deine Arbeit oder das mitzubringen. Das so begeistert mich, weil dadurch bekommst du ja noch mehr Leute mit.
Ja, und irgendwie, das war halt auch, also das Stück ist ja auch damals entstanden aus dem heraus, weil erstens mich das schon immer beschäftigt hat und ich mich schon immer, und auch, es war noch eine andere Zeit damals.
Damals.
Als Diversity noch nicht so groß geschrieben wurde. Nee, und auch, ich hatte auch zum Beispiel.
So wie jetzt also.
So wie jetzt, genau. Ja. Und zum Beispiel in meiner Schauspielklasse war ich, wir waren ein paar, die einen anderen Background hatten, aber so meine Kommilitonen waren an dem Punkt damals mit ihrer Herkunft noch nicht, dass sie so sagen, hey, ich habe türkische Eltern. Sondern die waren so, nee, ich bin aus Berlin, Punkt.
Stimmt. Mhm.
Und ich war immer schon, hoppa, heppa, und war immer so, warum? Und ich habe mich immer so ein bisschen belächelt gefühlt, weil die war immer so, die muss immer so rumposaunen, dass sie Bulgarin ist. Und ich war immer so, ja, das ist irgendwie, ich fühle dich so als was, Mission klingt so bescheuert, aber wie so, ja, ich finde, das ist was Schönes. Und dann kam auch dazu, dass in Salzburg viele bettelnde Menschen auf der Straße sind. Und die Kommentare, die ich in Salzburg im Vergleich zu Wien, ist ja viel offener und verschiedene Menschen leben da, gehört habe, das war so mein Ausgangspunkt. Ich mache jetzt was darüber, ich schreibe was darüber, wie komisch, nicht nirgends zugehörig ich mich eigentlich fühle, wie ich das beobachte und auch in diese Rassismen, die ich erst da begonnen habe, so richtig, wie soll ich sagen, die habe ich halt gehört, die wurden nicht mir ins Gesicht gesagt, aber ich habe sie natürlich wahrgenommen. Und aus dem heraus kam halt der Drang, das zu machen, irgendwie. Mhm. Und der heißt, bis heute natürlich hat er nicht aufgehört.
Mhm. Das ist vielleicht nur eher gewachsen sogar.
Ja.
Oder anders gewonnen.
Ja, ich glaube, das macht ja auch dein Stück so mitreißend, weil es zum Teil auf oder nur auf realen Erfahrungen basiert, die du kondensierst. Und man sich in kleinen Details wiederfinden kann.
Ja, und ich glaube halt, das ist, keine Ahnung, in meiner Arbeit habe ich immer das Gefühl, es ist ja ganz viel Beobachten und Aufschnappen. Und natürlich halt diese, ich meine, alles, was darin vorkommt, ist real erlebt worden oder wurde mir erzählt. Ganz viel auch meine Eltern natürlich. Momente, die man einfach nicht vergisst irgendwie. Und ja, die ich irgendwie, wie soll ich sagen, was ich nicht festhalten wollte, aber ja, erlebbar machen wollte. Mhm. Aber ich finde es eben interessant, weil jetzt reden wir so, es ist Bulgarien, aber es kommen ja ganz viele Leute, die nicht Bulgarien sind und die können damit auch connecten. Also egal, ob es Italien, Türkei, wo, egal.
Die
wo.
Meisten, ja.
Ja? Ja, ja. Und die sagen dann auch, ey, das ist total lustig, wir haben das auch. Ja. Ich so, nein, das ist unseres, nein.
Ja, das ist so krass, ne? Du stehst da alleine auf einer Bühne und füllst eine Stunde, aber du bist dann auch ich und du bist auch die, die neben mir sitzt und du bist auch die andere, die irgendwie noch nie Bulgarisch gehört hat oder noch nie Bulgaren kennengelernt hat neben mir. Die sagt irgendwie, meine Eltern sind Deutsch, meine Familie sind Deutsch und die sagt dann so, ach sogar, ich fühle jetzt irgendwas, worüber ich mir vielleicht vorher noch nie Gedanken gemacht habe. Voll schön.
Ja, oder auch zum Beispiel, ich wollte ja bewusst überfordern am Anfang, für die, die es nicht gesehen haben, gibt es einen langen Tag Bulgarisch, weil ich das auch mal spiegeln wollte. Das erlebbar machen, was ist, wenn du eine andere Sprache einfach nicht, du kommst in den Raum und verstehst es einfach nicht. Und es muss anstrengend sein, deshalb ist auch so viel Körper dabei, weil ich weiß gar nicht, wie man das anders erzählen kann. Wenn ich mir das anhöre, was meine Eltern, ich weiß nicht, wie es bei euren Eltern war, aber zum Beispiel die eine Szene, ohne zu viel spoilern zu wollen, aber gibt es eine Szene, wo die Mutter im Flur sitzt, im dunklen Flur und nachts noch Deutsch lernt. Das ist halt meine Mama, das war so. Wir haben in einer Einzimmerwohnung gewohnt und meine Mutter hat nachts, saß sie im dunklen Flur mit einer kleinen Lampe und hat noch Deutsch gelernt. Das muss man sich mal vorstellen.
Ich heule jetzt schon wieder fast. Ja,
das ist, ja. Ich bin auch jedes Mal, wenn das kommt, muss ich auch mal mich zurückhalten, weil ich immer so bin, boah krass, was musstest du alles erleben oder durchgehen oder machen? Ich habe einfach größten Respekt und ich glaube, das da lag mir so am Herzen, das zu zeigen, weil man sich das gar nicht vorstellen kann.
Das glaube ich auch, ja.
Welche Haushaltssprache herrschte bei euch?
Sehr gute Frage.
Bulgarisch oder Deutsch?
Natürlich Bulgarisch.
Du sagst natürlich ja, genau. Bulgarisch, bei mir natürlich Deutsch, aber im Sinne von, wir Kinder haben das vorgegeben. Wir Kinder haben entschieden, nee, wir reden auf Deutsch. Mein Bruder ein bisschen mehr als ich. Ich habe einen 4 Jahre älteren Bruder und ich hatte ein bisschen mehr den Wunsch, weil ich jeden Sommer in Bulgarien verbracht habe, wollte ich zwischendurch schon trainieren. Da gab es immer so eine kleine Kraft, aber besonders als jüngerer Teenager war es mir zu anstrengend. Da dachte ich so, oh nee, das, was ich jetzt auf Deutsch erlebe, jetzt auch noch so auf Bulgarisch zu übersetzen. Aber irgendwann habe ich verstanden, nee, ich muss ja üben, damit ich dann so im Sommer wieder mich gut verständigen kann. Und habe sogar selber entschieden, dann das Alphabet zu lernen und mein Schreiben zu üben und so. Das war mir dann schon echt wichtig, ja. Aber auf Deutsch wurde zu Hause auf jeden Fall gesprochen, auch immer noch.
Mhm. Okay. Bei uns war es immer Bulgarisch tatsächlich. Ich glaube, ich hätte es ganz komisch gefunden, mit meinen Eltern Deutsch zu sprechen. Bin im Nachhinein auch total dankbar, dass die mich auf Bulgarisch erzogen haben und das so unsere Sprache war. Erstens, weil ich es dadurch halbwegs kann. Also ich habe jetzt mittlerweile halt voll den fetten deutschen Akzent so, aber ich glaube, das können viele nachvollziehen. Nee, genau, aber ich glaube, sonst wäre so eine Ebene auch verloren gegangen mit den Eltern. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, Maria. Vielleicht war Deutsch eh schon dadurch, dass deine Mutter ja auch mit Deutsch aufgewachsen ist, eine Sprache, die auch näher am Herzen war sozusagen?
Gute Frage. Da würde ich gar nicht unbedingt für sie sprechen. Ich glaube, denen war einfach eine Bildung so wichtig, dass wirklich schon mal allein diese Sprache. Und mein Bruder war 4 Jahre älter. Der wurde zum Beispiel ein Jahr später eingeschult. Das war auf jeden Fall schon mal eine Entscheidung, dass der bitte noch ein Jahr Deutsch lernen kann, bevor er in die erste Klasse kommt. Und dann quasi hat sich das bei mir dann schon ergeben, weil ich schon direkt in den deutschen Kindergarten kam und als Baby halt einfach nach Deutschland gekommen bin. Deswegen, für die direkt sprechen kann ich nicht. Ich glaube, die wussten so, okay, unsere Kinder machen es eh so, wie sie wollen. Und wenn die uns schon wenig erzählen aus ihrem Alltag, dann bitte sollen sie es, wenn, dann entscheiden, auf welcher Sprache sie es machen wollen, weil die einfach natürlich wissen wollten, was so irgendwie abgeht und es vielleicht nicht komplizierter machen wollten. Mein Vater erzählt manchmal, dass er auf Bulgarisch mit uns gesprochen hat und wir halt auf Deutsch geantwortet haben, was auch so ein Klassiker halt ist. Ne?
Ah, echt?
Ja. Also auch
das habe ich klingt so trotzig nie gehört.
Irgendwie.
Nee.
Schön.
Dass ich immer auf Bulgarisch irgendwie da...
Jetzt wünschte ich natürlich auch, es wäre anders, weil ich struggle auf Bulgarisch. Ne? Ich habe Schwierigkeiten, Dinge zu verstehen. Ich habe Schwierigkeiten, mich selber auszudrücken und dabei nicht Früher auch, als ich jeden Sommer in Bulgarien verbracht habe, hatte ich Spaß dabei, auch Quatsch zu reden und irgendwie falsche Vokabeln zu benutzen. Und mittlerweile, ich merke dann, wie ich frustriert bin von mir selber, dass ich mich nicht so ausdrücken kann, wie ich es auf Deutsch kann. Während natürlich so, wie ich auf Deutsch spreche, ist mein Beruf, mein Alltag, hat ganz viel mit mir zu tun, wie ich spreche, was ich wie sage. Und dass das auf Bulgarisch so gar nicht geht, das wurmt mich natürlich total. Und da wünschte ich natürlich, das wäre anders, aber ich kann komplett nachvollziehen, warum meine Eltern... Ja, auch bestimmt so wie ganz viele migrantische Eltern vor allen Dingen denken, weil wir wollen, dass die beiden Deutsch können. Wir wollen nicht, dass man denen das anhört. Wir wollen, dass die in der Schule keine Steine in den Weg gelegt bekommen und dann diese Leiter hochrennen. Nämlich zuerst mal die Gymnasialempfehlung. Wehe, jemand hat meiner Mutter gesagt, dass es mit meinen Noten ein bisschen schwer werden könnte. Nee, ihr war ganz klar, die kommt auf die gleiche Schule wie mein Bruder, der ein 1A-Schüler war. Und wie eine Löwin hat die mich da verteidigt. Und wenn die Noten noch nicht so waren, dann haben die mich so lange unterstützt, bis mit Nachhilfe dann die Noten gepasst haben. Damit ich nicht wiederholen muss, damit ich irgendwie, ne, da wirklich der Notenschnitt am Ende auch so passt, dass ich studieren kann und so weiter. So Schritte, die man als Kind natürlich nicht sieht, wo ich nur dachte, boah, könnt ihr mich mal bitte in Ruhe lassen, das nervt so doll.
Warum macht ihr so einen Aufriss?
Ja, und ich kann mich auch erinnern, dass meine Mama gesagt hat, Uchi, kvoto go znaesh, niko ne može ti go zeme. Lern, was du kannst, kann dir niemand nehmen. Und sie hat mir gesagt, es ist, du bist stark dann, Vidina. Je mehr du kannst und weißt, das kann dir niemand nehmen, was du kannst. Das habe ich bis heute, dass ich mir das denke manchmal, wenn es irgendwie schwer läuft irgendwo. Mhm. Denke, nein, ich kann ja das und das oder ich lerne noch das und das. Im Sinne von, dann bin ich nicht abhängig von irgendeinem anderen.
Ja.
Und das ist echt so, also es war auch Horror, diese Noten, also zum Thema auch, was wir erfahren haben mit Kritiker und Druck. Ich gab auch Momente, wo ich war so, ich will überhaupt nichts mehr lernen, lass mich einfach alle nur in Ruhe. Aber manchmal bin ich dann so, ja gut. Ja, zweischneidiges Brett, keine Ahnung.
Ja, wirklich. Total, total. Aber bei dir, Maria, war das ja dann vielleicht wirklich so eine Art Fürsorge, dass deine Eltern mit dir Deutsch gesprochen haben oder zumindest dich haben entscheiden lassen,
ja, welche Sprache. Ja, das glaube ich auch. Und auch keine bewusste Entscheidung. Die haben das aber mitgemacht, wie wir das dann so wollten. Ne? Als meine Mama vorgeschlagen hat, willst du alleine nach Bulgarien fliegen? Mhm. Weißt du, ich bin 13, let's go, mega Bock. So, und, ne? Also die haben, glaube ich, so ein bisschen mitgemacht, was ich da bereit war, als mein Bruder irgendwie... dachte, er ist gut in der Schule, er könnte vielleicht mal ein Schuljahr sogar in Bulgarien machen, um da sein Bulgarisch ein bisschen zu trainieren, durfte er das auch direkt. Also die haben da schon viel mitgemacht.
Wobei ich auch sagen muss, Maria, du hast ja vor einer Weile ein Interview auf Bulgarisch gegeben, ich glaube der Deutschen Welle.
Ja, zum Buch, das ich geschrieben habe.
Genau, wo es um Bocklosigkeit und Asexualität geht. Und da hast du ja zu einem Thema, wo du ja, gehe ich jetzt mal von aus, dich vor allem auf Deutsch mit beschäftigt hast, auf Bulgarisch geredet. Und ich habe dir dann auch gleich geschrieben, ey, krass, voll eloquent.
Als sie das auch gesagt hat, als Maria das gesagt hat, war ich so, oh mein Gott, danke, dass du das sagst. Ich war so nervös. Ich musste wirklich auch über meine Sätze nachdenken und war dann richtig stolz, dass es funktioniert hat. Weil auf Englisch könnte ich das hoch und runter beten. Ja. Ne? Ich bin Expertin zu einem Thema, wo ich auf Deutsch auch natürlich durchs Recherchieren hat man ja auch auf einmal so einen Vokabelschatz, der immer größer und größer und größer wird, während der auf Bulgarisch auf einem Niveau landet. Ne? Und dann war ich aber total froh, mir erstmal auch vorher Gedanken zu machen, ach, wie verpacke ich denn die Themen, die mich so sehr beschäftigen gerade auf Bulgarisch? Und es ist total heilsam, das zu machen. Ich fand es ganz, ganz toll.
Wie hast du dich da vorbereitet?
Ich habe mir ausgemalt, was ich als Journalistin fragen würde und dann ein kleines Vorgespräch auch gehabt und dann habe ich das genauso mir selber so ein bisschen, normalerweise bereite ich mich für kein Interview zum Beispiel vor, auch weil ich umgekehrt wiederum, wenn ich auf der interviewenden Seite sitze, gibt es da auch so ein sowas, dass sich auch Interviewende, auch ModeratorInnen wissen, man gibt seine Fragen nicht raus. So, ja. Das ist auch meistens nicht gut, wenn Leute auswendig gelernt Sachen mitbringen oder so. Ja. Und genauso weiß ich dann immer von mir, ich vertraue da irgendwie auf mich. Aber auf Bulgarisch wollte ich so ein paar Vokabeln ready haben. Genauso wie damals einer meiner ersten Jobs und auch so auf meiner Karriereleiter wichtigster Job war, dass ich ein Funkformat moderiert habe, das auf Klo heißt, wo zwei Menschen auf einer Toilette über so die intimsten Sachen sprechen. Auch das, wo ihr beide, glaube ich, mein Gesicht zum ersten Mal als Bulgarin irgendwo gesehen habt, was ich so süß finde. Und da war... irgendwann mal das Thema, das mir aufgefallen ist, krass, wenn ich auf Bulgarisch interviewt werde, zu mir, zu meiner Person oder jemand ein Porträt schreiben will, wie erkläre ich denn, dass ich unter anderem sexuelle Aufklärung mache für Jugendliche? Und kann ich eigentlich diese Inhalte, die ich da mache, könnte ich die auf Bulgarisch machen? War so, nein. In meiner Erziehung war das gar kein Thema zum Beispiel. So, zum Beispiel Genitalien zu beschreiben, den Körper, die Menstruation oder so. Alle diese Themen waren auch in meiner bulgarischen Familie ein Tabuthema. Mega krasses Tabuthema. Und dann habe ich mir irgendwann mal ein feministisches Aufklärungsbuch bestellt.
Auf Bulgarisch.
Welches?
Vovkoto Vagina heißt das. Das ist ganz, ganz toll. Und das ist total hübsch illustriert und hat auch so queer-feministische, also auch zum Beispiel das erste Mal so irgendwie darüber zu lesen, wie eigentlich queere Menschen sich selber beschreiben, was die verschiedenen sexuellen Orientierungen auf Bulgarisch heißen oder so. Es hat so mir die Augen geöffnet, zu denken, ach krass, die sexuelle Aufklärung, die ich in YouTube-Videos oder in der ZDF-Mediathek mache, diese Vokabeln irgendwie das erste Mal, was andere halt, ne, vielleicht in der 5. Klasse oder so das erste Mal hören, habe ich dann da als 24-Jährige oder so gelesen.
Aber ist das auch bei euch in der Familie? Das hatte ich nämlich letztens bei meiner Radioshow, hatten wir auch das Thema mit Patti, weil Patti war zu Gast, der hat ja litauischen Background, haben wir auch drüber gesprochen, dass das wirklich so alles, was so Sex und auch zum Beispiel, wenn in einem Film sich jemand geküsst hat und da wurde es dann, da wurde weggedrückt, da ein Schweigen brach aus, als hätte jemanden getötet. Wirklich, also das ist bis heute, ich bin auch manchmal zu meinen Eltern so, was ist denn mit euch los? Es gehört, ich meine, sonst wären wir alle nicht hier. Guten Morgen, also weißt du, so, wir sind nicht zufällig hier hingepflanzt worden. Dass das so, ich habe schon das Gefühl, dass das was Osteuropäisches ist. Das ist so, ja, weil ich, also keine Ahnung, wenn ich mit meinen Freundinnen spreche, die auch so Background haben, sagen sie auch, bei uns wurde auch darüber nicht gesprochen. Wirklich wie so, auf gar keinen Fall.
Vielleicht wäre die Anzahl von so autochthonen Deutschen da ein bisschen höher von Menschen, die eine nicht so tabuisierte Bezug auf ihre Sexualität haben. Aber ich wette, es ist auch ein Generationending einfach. Ja. Oder? Also jetzt hat sich so viel verändert durchs Internet, so durch so auch feministische Themen, die viel weiter verbreitet sind und so.
Aber wurdet ihr aufgeklärt von euren Eltern?
Nein, auf gar keinen Fall, du.
Schon, aber auch erst, nachdem ich erzählt habe, hey, wir sprechen in der Schule darüber.
Was ist das?
Und dann hat meine Mutter schon gecheckt, okay, sie muss da jetzt mit mir drüber reden. Aber sie war auch Krankenschwester, also in so einem, in einem medizinischen Beruf. Wahrscheinlich hatte sie da einfach weniger Hemmungen.
Aber dann hattest du einen Blümchen- und Bienchen-Talk auf Bulgarisch.
Ja, stimmt. Das aber wir haben uns das deutsche Biobuch angeguckt. Ich weiß noch, da...
Oh, wie toll, dass sie dich da in die Hand genommen hat. Das finde ich ganz süß.
Ja, wir saßen dann da so an meiner Bettkante und dann meinte sie, ja, zeig doch mal das Buch. Und dann haben wir das so durchgeblättert und dann aber eher so anhand der Abbildungen, irgendwie Geschlechtsorgane dann gezeigt wurden, wie die anatomisch aussehen. Das hat sie mir dann auf Bulgarisch erklärt.
Oh, toll. Cool. Das finde ich richtig schön.
Aber Maria, du hast ja zum Teil den Kontakt auch abgebrochen zu deiner Familie. Das hing damit zusammen, dass du dein Coming-out irgendwann hattest als queere Person und du das Gefühl hattest, du kannst diese Seite von dir nicht mit deiner Familie in Bulgarien teilen. Würdest du sagen, dass manchmal diese zwei Identitäten bei dir auch in irgendwie Konkurrenz zueinander stehen?
Du meinst so eine queere und eine
queere Identität?
Gute Frage, weil die deutsche hat ja dann doch in meinem Aufwachsen sowieso sehr viel eingenommen. Und die bulgarische, die musste ich eher überhaupt erstmal so wiederentdecken, außerhalb von, ich bin in den Sommerferien da. Mhm. Das war ja schon mal so ein Ding von, ich muss überhaupt mein Bulgarischsein erstmal finden. Wo ist das denn ohne meine Eltern und ohne meine Familie? Die Frage hätte sich sowieso gestellt. Dann aber zu wissen, zumindest in meiner quasi erweiterten Familie, bin ich nur unter bestimmten Umständen willkommen, sag ich mal so. Und am besten quasi, oder ich dann das Gefühl bekommen habe, einen Teil von mir müsste ich zur Seite stellen. Das fühle ich gar nicht. Ich bin so, let's go, hier bin ich. Und ich sag und fühle und zeige, was ich will. Und jeder Mensch, der mich kennenlernen möchte und bereit ist, den lade ich voll gerne in meine Welt ein, aber dann halt in meine komplette Welt und nicht nur ein Teil davon. Und das ist quasi schon ein Schmerz und auch eine Zerrissenheit, aber das konkurriert nicht, das gibt's quasi nur zusammen. Entweder man nimmt das als Komplettpaket, genauso wie eine queere Community, die nicht eine migrantische queere Community sein kann, wäre auch nicht mein Ort. Also so wäre es genauso in Berlin auch. Das muss alles irgendwie gleichzeitig funktionieren und das funktioniert auch alles gleichzeitig. Man muss nur dann auch Entscheidungen treffen. Und meine Entscheidung, und das ist für jede Person irgendwie anders, wäre kompromisslos. Das geht gar nicht anders irgendwie.
Kennt ihr nicht auch diesen Satz, was ist typisch bulgarisch, dass man sagt, Matilje Mikaljko oder Brava, willst du mir sagen, was ich zu tun habe? Habt ihr das schon mal gehört?
Nee. Nee.
So wurde mir oft die bulgarische Mentalität beschrieben. Im Sinne von
deinen Eltern oder von wem?
Von allen möglichen, ja, BulgarInnen. Okay. Immer wieder so, ja, typisch bulgarisch, diese Einstellung, du sagst mir doch nicht, was ich zu tun habe.
Geil.
Die ich, manchmal ist halt Chaos, aber manchmal...
Oh, das liebe ich, ja.
Aber manchmal ist es auch für mich voll... anarchisch offene Art. Und zwar habe ich das beobachtet, als die Corona-Pandemie war zum Beispiel, ist es mir extrem aufgefallen. Wie auch immer man jetzt zu diesem Thema und allem stehen möchte, sei es jedem selber überlassen. Aber hier gab es ja ganz viel, fand ich so eine, wer positioniert sich wie? Wer hat sich geimpft, wer hat sich nicht geimpft, wer hat sich wie geäußert? Also diese Fragestellung war so präsent. Und in Bulgarien waren die, also Matisha Mikasha, du sagst mir doch nicht, was ich... Ich habe das Gefühl, dass es viel mehr so ein Ding gibt, ja, die sagen mir zwar was, aber ich mache sowieso so, wie ich es für richtig halte. Das ist mir da total aufgefallen.
Hey, und dann aber andererseits spricht ja dagegen dieses sehr Dörfliche. Und jeder weiß ganz genau, was der Nachbar gekocht hat und so. Ne?
Aber damit meine ich eher nicht von dem, was man weiß, sondern quasi, ich entscheide selber, was ich tue. Das meine ich mit Anarchismus, dass das nicht so ist, so macht man, was finde ich Deutschland viel mehr, ja, dieses hat, das sind die Regeln, ja, und so machen wir das. Und wenn du so nicht machst, dann ist das total schlimm. Das kenne ich aus Bulgarien überhaupt nicht. Mit Tischen mit Gajas Kodopra, sagst du mir, was ich zu tun habe? Ja, hier ist, darf man, warum darf ich nicht packen? Ich packe einfach hier hin.
Dann ziehe ich halt nicht die Handbremse an, dann könnt ihr mich ja von alleine wegschieben.
Ja, genau. Wenn ihr wollt. Also es hat schon manchmal so eine, klar, das hat auch schlechte Seiten, aber es gibt auch Momente, wo ich denke, I like that. Das ist wenigstens...
Du kannst das so gut, das I like that in die Richtung. Ja, du hast recht.
Ich sollte wirklich langsam Prozente bekommen, so wie auch dem bulgarischen Botschafter gesagt, so oft, wie ich dieses Land verteidigt habe. Weil, wie oft ich dann im Sommer da hinkomme und nachdem ich jetzt 20.000 Mal Ich bin Bulgarin gespielt habe und dann erlebe ich irgendeine Scheiße am ersten Tag. Ich bin so, ihr könnt mich mal. Ihr habt keine Ahnung, was ich für eine Aufklärungsarbeit leiste.
Und jetzt kurze Anekdote. Bedina und ich haben eine Doku für Arte gedreht über Bulgarien und die Zerrissenheit, die Bulgaren besonders bei der Euro-Einführung gefühlt haben. Dieses Land war trotzdem gegen uns. Wir wurden dreimal abgeschleppt, glaube ich. Dreimal hatte unser Produktionsbus, stand der im Halteverbot, obwohl wir dachten, ja komm, ach, da wird uns schon niemand, doch, da wurde richtig rumkackelt. Yeah.
Tja. Aber nicht nur das, man konnte ja auch kein Ticket kaufen, das Online-Ticket, weil du musst dafür eine bulgarische Nummer haben.
Ja.
Das war doch auch das Problem, wo man auch dachte so, also Leute, wie soll das denn funktionieren? Also da, bei aller Liebe, aber das jetzt, also.
Ach, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie toll das ist, auch mit einer Kamerafrau am Steuer und wie die Leute dann gucken, aber auch so eine Herzlichkeit und so eine Offenheit auch für ein deutsches Produktionsteam da. Was für eine Neugierde Leute einem da entgegenbringen. Was macht ihr da genau? Und was ist das denn jetzt hier? Ah, okay. Und ach, wir reden gerne mit der Kamera. Das erlebt man in Deutschland nie.
Ja, das
kennst
stimmt.
du ja, ne? In
stimmt.
Deutschland, wenn man fragt, will jemand uns was sagen? In Bulgarien alle los, wir zeigen dir unser Kind. Natürlich halten wir das in die Kamera, ne? In Deutschland wäre das undenkbar.
Ja, Datenschutz ist ja hier so groß. Ich glaube, das ist auch so ein kultureller Unterschied.
Datenschutz kennen wir dort nicht.
Ja, und ich zeige mich. Ich zeige mich und das, was ich habe. So, ich glaube, das haben wir ja auch krass mitbekommen. Und ich erlebe das, weil jetzt arbeite ich auf Bühnen oder spreche im Fernsehen oder so. Ne? Aber das hat auch was mit Mentalität zu tun.
Aber dieses Zeigen auch, sowohl ich zeige mich, als auch zum Beispiel ich zeige, was ich mache. Mhm. Weil das finde ich ist auch etwas. Ich bin ja immer noch zerrissen zwischen Österreich und Deutschland auch noch, weil das ist ja auch nochmal anders. Das Gefühl habe, hier, wenn man zum Beispiel einfach, wie man Werbung für sich selber macht auf Instagram. Mhm. Wo man einfach sagt, hey, ich habe jetzt diese Arbeit gemacht, ich bin stolz darauf. Ja. Ich habe immer das Gefühl, zumindest in meiner Branche, wie ich das wahrnehme, am besten, du stehst irgendwo im Eck, wie so eine Pflanze, die jemand entdecken kann. Ja, nicht irgendwie stolz oder selbstbewusst sagen, hey, that's me, hello. Das wurde mir auch so oft von Kolleginnen gesagt, die haben gesagt, ich finde das so cool, wie du das machst, weil du einfach sagst, nee, hier bin ich, bam. Nicht jetzt im Sinne von, ich bin die Geistersau auf Erden, Zlatan-Style ein bisschen. auch ein bisschen. Aber nein, sondern einfach so, ja, warum nicht? Also weißt du, so, da, das habe ich gemacht. Ja. Und das, finde ich, ist schon für mich zumindest...
Auf jeden Fall. In Deutschland, wenn du das machst und wenn du das als Frau machst, so zum Beispiel wie Caro Wahl das macht...
Ja, an die muss ich gerade denken.
Ne? So wie Caro Wahl das macht, Bestseller-Autorin, hat sehr, sehr, sehr bekannte Romane geschrieben, von denen einer im Kino gelandet ist, 22 Bahnen. Und wenn jemand wie sie das macht, dann halt wirkt das ganz unsympathisch auf Menschen. Wie traurig.
Ja.
Wie traurig.
Ja, doch generell ein bisschen alles weniger und gedämpfter und zurückhaltender. Ja. Und lass sie dich entdecken. Ich so, was sollen die denn entdecken? Mhm. Ich sag doch denen was, also hier, that's me. So.
Ja. Ja.
Und das, finde ich, ist schon sehr anders.
gab diesen schönen Moment, der mir auch so hängen geblieben ist aus der Doku. Also ne, da reist ihr beide durch Bulgarien und erklärt vielleicht ein bisschen das Land, aber kommt auch nochmal selber mit eurem Verständnis von Bulgarien in Berührung und entdeckt das zusammen. Und dann seid ihr auf einem Trachtenfestival. Und ihr beide musstet natürlich, glaube ich, wie die ganze Crew ja auch, Tracht tragen. Sonst darf man nicht auf dieses Gelände. Trachtenpflicht. Das klingt eigentlich sehr bayerisch. Ja. Trachtenpflicht. Und genau, dann zieht ihr euch beide um, kommt raus. Und Vidina ist so, ich fühle mich wohl. Und Maria sagt,
ich fühle mich eher wie eine Tradwife, ehrlich gesagt. Ich weiß noch nicht so ganz, ob das mein Ding ist oder nicht.
Wie verhandelt ihr vielleicht auch so Momente?
Ja, wie haben wir das da verhandelt?
Wir prügeln uns die ganze Nacht.
Naja, da war es ja ganz spannend, weil etwas, das die Kameras eingefangen haben, haben wir eigentlich mal 10 gefühlt. Mhm. Wir reden hier über eine Zerrissenheit, die wir beide im Herzen tragen, aber beide beides auch fühlen. Auf deiner Seite ein bisschen mehr die Liebe und Wärme, auf meiner Seite ein bisschen mehr die Kälte oder Skepsis oder Selbstschutz, Distanz, keine Ahnung. Sowohl mitgegeben durch unsere Eltern, dein Vater, der dir irgendwie auch einen schönen Stolz mitgegeben hat, meine Eltern, die mir schon immer eher mitgegeben haben, boah, wir sind nicht ohne Grund auch nach Deutschland gekommen und wir wollen nicht zurück oder das romantisieren oder so, ne? Und das ist aber, glaube ich, so eine Zerrissenheit, die ja in uns beiden total spannend war, wenn die Kamera aus war, selber weiterzureden und zu sagen, boah, irgendwas tut gerade weh in mir. Ich weiß gar nicht genau warum, aber das ist so doll und wir sind hier so stark verwurzelt und wir haben diese Zerrissenheit, über die wir eigentlich einen Film machen, mit den Menschen, mit denen wir auch auf der Straße gesprochen haben, zum Beispiel zum Euro, tragen wir auf einer anderen Art und Weise, weil wir haben da nie gelebt, tragen wir aber in uns mit, in ganz, ganz vielen Ebenen. Ich glaube, das war ganz spannend, gerade dann als zwei Freundinnen, die zusammenarbeiten dürfen, dann auch gemeinsam sowohl vor der Kamera zu besprechen, während wir das aber gerade ja selber erleben und bearbeiten so zusammen.
Ja, weil ich wirke immer so, alles ist toll, aber ich bin ja nicht blind. Also klar, ich bin auch nicht bescheuert, weil ich das auch manchmal, ja du, Vidina, das habe ich schon so oft gehört. Nee, es ist einfach eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich sehe das alles, ich spüre das alles. Mir tut das genauso weh, ich kann die Kacke auch genau beschreiben. Ich glaube auch, wenn ich dort leben müsste, würde ich wahrscheinlich nach so, wie ich gerade sozialisiert bin, weil so, wir sind nun mal hier sozialisiert, ich bin was anderes gewohnt, würde ich, glaube ich, auch dort echt Probleme haben. Klar. Also es wäre für mich auch schwierig. Und ich habe das auch. Ich jedes Mal, wenn ich ankomme, die ersten Tage knall ich mit irgendwann aneinander. Klar. Ganz oft mit Männern zum Beispiel, in Bars. Mhm. Wie ich bestelle. Irgendwas an meiner Stimme fühlen sich immer offended. Und du bist dann so, ich habe nur ganz klar gesagt, ich möchte dieses Bier und nicht dieses haben. Und dann sagt er, nee, nimm doch das. Und ich sage, nee, aber ich möchte doch das hier. Ja, aber das ist doch kalter. Ich so, ich weiß, ich wiederhole nochmal, ich hätte gern dieses Bier. Wie redest du mit mir? Und ich so, naja, ganz normal, ich bin deine Kundin und ich sage dir, ich möchte dieses Bier haben. Und dann merke ich schon, was nicht heißen soll, dass nicht also auch Bulgaren emanzipiert sind und stark. Weil manchmal, es ist auch so, es gibt so viele Contradictions in dem Ganzen, weil für mich, wenn ich zum Beispiel an starke, tolle Frauen denke, denke ich immer an Bulgarinnen. Meine Mutter und ihre Freundin, wie die drauf sind. Also, und dann aber gleichzeitig trotzdem eckt man dann dort an. Also das ist ganz komisch. Mhm. Und wie wir halt gedreht haben, war das für mich auch total schwer, weil natürlich wir zwei waren die Einzigen, die halt Bulgarian Background haben. Das andere, das Team war ja, sind ja, haben die meisten deutschen Background. Und ich hatte halt immer so ein bisschen die Angst, wie wir auch in Zeitaufnahmen waren, weißt du noch, weil ich immer so, hey, was sagen wir eigentlich, was zeigen wir, wie kommentieren wir? Ich hatte immer so ein bisschen, ich möchte immer nicht zu negativ klingen zum Beispiel. Das war immer mein Struggle, dass ich immer so, nee, ich möchte mich auf das Schöne fokussieren, weil ich immer dachte, was würde meine Mom denken, wenn sie das jetzt so ausstrahlen würden? Ich denke das immer mit, ja, dass ich sie stolz machen will oder dass ich nicht will, dass sie sich denkt, ach Dina, was ist denn jetzt hier los? Für mich immer sehr präsent. Das kann man jetzt so und so interpretieren, gut schlecht finden, aber ich merke, für mich ist das total wichtig. Ja, und da haben wir auch gestruggelt. Also was heißt gestruggelt? Einfach nur beobachtet, auch was für Emotionen man kriegt, weil wir haben da ja teilweise, wir haben da extrem lang gedreht, wir waren den ganzen Tag dort mit wenig Schlaf. Ich hatte auch noch Geburtstag. Also es war alles super emotional einfach.
Aus der Jada von der Nacht quasi sind wir in ihren Geburtstag reingefahren. Ja.
Und das hat echt, also ich dachte auch so bei dieser Reise, dachte ich so, ach komm, ich weiß doch schon, wie ich dazu zu allem stehe. Mhm. Und mich hat das viel mehr aufgewühlt, als ich dachte.
Ja.
Das auch war diese, ganz extrem. Das ging mich emotional so. Also das war wirklich. Und ich glaube halt, bei mir ist halt einfach. Da ist halt irgendwie, wie soll ich sagen, eine kleine Lücke im Herzen, die sich schließen will, glaube ich immer. Und dadurch ist immer so eine Haltung halt ganz oft, glaube ich, woher die halt kommt. Ja, und auch so ein verloren sich fühlen, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, wahrscheinlich wird es ein Leben lang so bleiben und das ist, glaube ich, auch nicht nur Bulgarien, Österreich und Deutschland, das ist, glaube ich, einfach ich.
ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich passe nirgendwo richtig hin. Das habe ich schon, seit ich auf der Welt bin. Also ich denke, meine Energie ist irgendwie anders. Mhm. Sei nicht zu laut. Ich bin doch nicht laut. Ich habe da immer eine Emotion. Ist doch nicht laut. Aber so. Und das, klar habe ich das lange immer, dachte ich mal, das ist das Thema Bulgarien in Österreich. Dachte ich ganz lange, bis ich irgendwie gemerkt habe, nee, das ist einfach, glaube ich, so wie ich bin, dass da so viele verschiedene Dinge drin sind, dass ich nicht so ganz immer weiß, wo ist das. Mhm. Auch Berlin, ist Berlin die Endstation? I don't know. Mhm. Kann ich jetzt, wenn ich es bei euch ist, kann ich jetzt für mich aus nicht klar sagen. That's it, ich habe jetzt meinen Ort gefunden.
Mhm. Doch, ich schon ein bisschen, glaube ich.
Ja.
Ich merke das ganz doll, wenn ich von woanders, egal ob es eine kleine Dienstreise war oder jetzt zuletzt war ich 6 Wochen im Urlaub und hatte irgendwie die schönste Zeit meines Lebens und bin gesurft und habe Costa Rica bereist und ich komme zurück und freue mich, wieder da zu sein. Mhm. Das ist ja unglaublich. Also es hat ganz viel mit meinem so Reichtum an Leben und Menschen zu tun, aber auch darin, dass ich mich in dieser Stadt zu Hause fühle. Das finde ich ganz, ganz krass. Mhm. Anders als, trotzdem fühle ich mich hier nicht verwurzelt oder so. Ne? Mhm. Mein Herz gehört hier nicht genauso hin, wie wenn ich... Also, naja, mein Herz gehört zum Beispiel auch nicht nach Mönchengladbach, wo ich zur Schule gegangen bin. Das habe ich da zum Beispiel nicht so. Da geht mir mein Herz nicht auf. Da sage ich so, ich will in den Garten meiner Eltern. Aber so, das war es dann auch, ne? Aber so in Bulgarien habe ich das auch. Aber hier in Berlin habe ich das auch. Doch so eine bestimmte Wärme und so ein, oh, ich bin wieder da. Das fühlt sich gut an.
Aber auch interessant, dass es nie, also dass es keinen Ort gibt, wo so alles zusammenkommt, sondern dass es an dem Ort so ein bisschen das ist, am anderen Ort ist es so ein bisschen das andere Gefühl, aber so, was man, so denke ich mal, hat, ich kenne diese Erfahrung ja nicht, aber was man wahrscheinlich hat, wenn man irgendwie wirklich daher kommt, von dem Ort, wo man geboren ist und die Eltern kommen da auch her, dass sich diese verschiedenen Gefühle an diesem einen Ort so vereinen.
Mhm. Naja, und wir sind alle irgendwie Chamäleons, oder? Wir haben gelernt, sowohl, kann man es nennen, zu Code-Switchen, also wir verändern unsere Sprache oder unsere Codes, je nachdem dann bei welcher Familie und in welchem Dorf wir gerade irgendwie auf- und ablaufen. Und wenn ich dann meinen Sommer in Bulgarien verbracht habe, bin ich auf einmal gelaufen, wie meine Cousinen halt die Straße runterlaufen und habe auch die Schuhe dann meiner Cousine angezogen, weil die halt einen leichten Absatz haben, was man als 14-Jährige in Deutschland niemals machen würde. Ja. Ne? So, ich rede dann anders, ich habe dann eine andere Persönlichkeit. Meine Tante sagt mir, du wirst sicherlich mal Schauspielerin, weil so wie du sprichst, das hat so viel Farbe und Form und das ist so interessant. Dabei fehlte mir einfach nur der Wortschatz und ich musste es irgendwie ausschmücken mit irgendwie Gestikulierungen oder so Pantomime. Und auf Deutsch wiederum ganz anders. Und da habe ich, kennt ihr das auch, wenn man auf Bulgarisch redet, denkt man, ah, ich klinge auch ganz anders. Meine Stimme, meine Farbe ist irgendwie anders, ich bin eine andere Person.
Ja, total.
Und ich glaube, dass wir alle auch im schönsten Sinne Chamäleons sind, weil wir irgendwie gelernt haben, mit mehreren Sprachen, mit einem Reichtum an Kultur halt uns auch zu verändern oder anzupassen.
Hm. Jetzt hat man es bei dir auch gemerkt.
Da hatte ich diesen Stolz, dieses Tun.
Schau, schau. Schau, schau.
Ist auch ganz doll themenabhängig. Also ich finde eine Leichtigkeit, ich weiß nicht, wie ob du zustimmst, aber eine Leichtigkeit ist auch ein Privileg. Das muss ein richtiger Zeitpunkt sein. Man muss in einer gewissen Art und Weise geprägt worden sein, damit einem dieses Licht nicht komplett geraubt wurde. Und dann muss man sich zu einer Zeit befinden, wo man immer noch mit einer Leichtigkeit sagen kann, oh, das finde ich aber toll, nämlich an dem Code-Switch oder das finde ich an dem Stolz schön oder so. Diese Leichtigkeit muss man sich entweder, wie du auch sagst, erarbeiten und trainieren, wie so ein Muskel, dass man immer wieder, wie du hast diese Neugierde in den Augen, du guckst, so, wo ist das Nächste, was mich begeistert und wo ich mich irgendwie zu Hause fühle. Da ist irgendwie in Jelavna ein Typ, der in einem riesigen Topf eine Manja, einen Eintopf rührt und der macht irgendwie Witze mit seinem Typen und ich habe da schon so eine sexistische Haltung irgendwie so rausgelesen. So laufe ich da durch und Vedina geht zu dem hin, schlägt irgendwie mit dem ein und die sind schon direkt per Du und er fragt sie nach, hast du schon einen Hochzeitstermin oder sollen wir als Nächstes heiraten? Und es macht auf einmal Spaß, aber es war eine schöne Begegnung und durch Vedinas Augen habe ich dann diese Neugierde zum Beispiel auch, aber es ist eine Leichtigkeit, die man entweder trainieren oder halt durch Zufälle haben muss, glaube ich.
Eigentlich ganz interessant ist auch, glaube ich, hier in der Runde, in der wir zusammensitzen, dass wir so in Deutschland mit die ersten Bulgarinnen sind aus dieser Generation, die privilegiert genug sind mittlerweile, um sowas überhaupt auszusprechen, um diese Themen für den bulgarischen Kontext zu thematisieren. So, ne? Also es gab es für andere Diasporen, die türkische Community zum Beispiel, ja schon einfach aufgrund der Vergangenheit und der Migrationsbewegungen, die anders waren. Aber jetzt, ich habe das Gefühl, das, was wir hier irgendwie auch machen, dank der Privilegien, die wir uns vielleicht auch erarbeitet haben, das ist irgendwie so was Neues.
Das ist so spannend, dass du das sagst. Ja, du hast total recht. Habe ich mir vorher so in der, also es ist voll der interessante Take, den ich so noch nicht so gesehen habe, während in den 60ern oder so, ne, die sogenannte Gastarbeiterbewegung kam und dann da jetzt mittlerweile schon die dritte, vierte Generation oder so in Deutschland ist, ne, eine andere Community-Zugehörigkeit auch hat, aber auch andere Hürden, die sie deswegen überwinden mussten oder eine Wut irgendwie auch durch Kämpfe, die sie kämpfen müssen. Und BulgarInnen sind da verteilter und haben das vielleicht jetzt erst kürzlich. Das ist mega interessant.
Wobei, ich weiß gar nicht, ob wir verteilter sind, ne? Weil Vidina hat ja auch eine Community ins Leben gerufen. Vielleicht kann man das so formulieren, die Bulgarian Ladies Sternchen oder Berlin's Bulgarian genau. Ladies. Und da ist uns, oder mir zumindest, erstmal aufgefallen, wie viele bulgarische, in dem Fall Flinter-Personen, die in so einem Alter zwischen, sage ich mal, Mitte 20 bis Ende 40 sind oder so, wie viele es hier eigentlich gibt, die unterschiedlich lange in Berlin sind, die ja sich vielleicht auch für ähnliche Dinge interessieren, von denen man halt vorher nichts wusste. So. Ja, und stimmt. Allein so dieses, dass es so dieses Schlüsselelement geben muss, was die Community zusammenbringt, was, glaube ich, Vidina, du über das Stück gemacht hast, auch das ist vielleicht eine Form von Privileg. Dadurch, dass du auf dieser Bühne stehst und uns zusammengebracht hast, haben wir uns erst so gesehen einander.
Ich war ja auch überrascht. Also ich habe das Stück seit 13 Jahren, ich spiele das immer wieder. Es hatte lange Jahre eine kleine Pause, aber jetzt ist es back on track.
Back.
Guess
who's back in the house.
Yes. And not going anywhere. Und das fand ich halt wirklich sehr überraschend, weil klar, ich weiß, es gibt viele ältere BulgarInnen, so eben Alter unserer Eltern hier. Aber ich kannte auch in Berlin gar nicht so viele. Also ich glaube kaum. Ich glaube, einer der ersten, die ich kennengelernt habe, warst eigentlich du, Maria. Also die anderen, die kannte ich nicht. Also während ich noch, bevor ich dich kennengelernt habe, ich kann mich jetzt gerade an niemanden erinnern, den ich kannte von denen. Und dann hat das begonnen. Wir haben uns kennengelernt. Dann
wie habt ihr euch kennengelernt? Vielleicht könnt ihr es einmal erzählen.
Über unser Management. Unsere Managerin hat uns zusammengebracht.
Ja, mich hat sie gefragt, kennst du Vidina Popov? Und ich war so, eigentlich schon, aber warum habe ich sie nie gegoogelt und deswegen erfahren, dass sie Bulgarin ist und das gleiche irgendwie Geburtsjahr fast hat? So. Mhm. Und dann wurde uns also klar, es gibt zwei Popovs, die beide im gleichen Alter sind und in Berlin leben. Und da war eigentlich schon, ich musste dich schon gar nicht treffen und ich wusste, das wird jetzt die Bekanntschaft meines Lebens. Und dann war das auch so, dass sie hat uns beide in eine Bar eingeladen mit noch ein paar anderen Leuten und dann hatten wir passenden Nagellack miteinander und da haben uns Komplimente gemacht zu den Taschen, die wir tragen, glaube ich. Und dann den Abend da zusammen verbracht und ab da waren wir unzertrennlich. Mhm.
Das ist echt, das ist so ein Glück. Ey, man, das ist echt crazy, wenn man drüber
und
denkt.
Community, das passt auch gut zu Berlin Bulgarian Ladies und auch zu anderen Communities, migrantischen Communities auch, die sich connecten. Das sind Entscheidungen. Mhm. Also es ist irgendwie, Arbeit klingt irgendwie zu streng, aber es sind ja Entscheidungen und Ressourcen, die jemand möglich machen muss. Du zum Beispiel, dass du sagst, du bringst verschiedene Leute zusammen, die nicht nur dann im Publikum sitzen und vielleicht im besten Fall mal Insta austauschen, sondern nein, regelmäßig die zusammenbringt. Oder so wie wir zwei, man kann sich ja auch treffen und man fühlt irgendwie einen Funke, boah, das ist meine Schwester, aber du musst dich ja entscheiden, dein Leben mit ihr zu teilen. Du musst dich ja entscheiden, dich immer wieder zu treffen. Und da, also, ne, ihr kennt das, oder jeder Mensch, der zuhört und auch irgendwie sagt, boah, ja krass, mit nach der Uni nochmal so enge, neue Freundschaften zu knüpfen, das ist mittlerweile gar nicht mehr so einfach. Schwer. Und viele, viele Menschen, und ich weiß auch 30-jährige Frauen und migrantische Frauen nochmal dann auch anders, sind auch einsam da, wo sie wohnen und denken sich, boah, wo finde ich denn dieses Zusammengehörigkeitsgefühl mit Menschen, die dann auch noch etwas so Nischiges fühlen können, wo man ohne Worte weiß, ne, wenn drei Bulgarinnen so wie hier an einem Tisch sitzen und sich über Tomaten freuen, man muss es gar nicht erklären, da geht einem direkt das Herz auf. Ja. Das ist so eine Verbundenheit, die von alleine da ist und dann muss man nur so ein bisschen irgendwie was machen und dann blüht das so, das ist so schön.
Ja,
das ist echt, ja. Und ich war dann so überrascht eben, wie dann nach dem Stück, so haben wir uns ja auch kennengelernt, über Instagram auf einmal. Und dann, als ich recherchiert habe und war so, wer sind die denn? Sherlock war am Werk. Wer redet nicht mal Sherlock?
Weil sie so schlau ist und so einen spitzen Blick hat.
Zack, 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 zack. Manchmal, ja, manchmal. Und dann habe ich dann nachgeschaut und war so, oh krass, ey, guck dir mal die an. Schau dir mal Maria Kotzeff, ey, geil, Journalistin. Misha hat da einen Tennisclub. Paula, die ist Stylistin. Sag ich so, was ist hier los? Und dann dachte ich, okay, wie geil. Dann habe ich gemerkt, die kennen sich alle ja nicht. Keiner wusste voneinander.
Nee.
Und dann haben wir uns einmal getroffen. Das war ja schon im Juli. Es gibt ja, bald wird es ein Jahr, dass es diesen Club gibt.
Krass.
Und dann war das halt wirklich so, wow, da war echt Energie im Raum, es war so schön. Und ich habe das gefühlt, das ist natürlich das, wir kommen alle von einer, wie soll ich sagen, ähnlichen Ecke, jetzt nicht einer geografischen, weil klar, die Menschen waren in diesem Stück drinnen, es gibt eine Offenheit für Kultur, für was auch immer. Weil das ist mir halt ganz wichtig, dass es halt auch ein Safe Space ist, dass es halt wirklich eben Flinter-Personen, queere Personen, es ist, weil es gibt ja auch andere Erlebnisse mit Bulgarian-backgrounded people, dass das halt da nicht stattfindet, sondern dass es wirklich was ist, wo man muss sich nicht erklären, man versteht sich einfach. Und dass es jetzt wirklich zu was herangewachsen ist. Also, und jedes Treffen, ich bin mal so glücklich danach.
Ja.
Es ist wie so, wirklich wie Familie fühlt sich das an, ganz weird. Und manchmal kennt man sich ja gar nicht so gut.
Ja.
Und wir, aber dadurch, dass wir uns halt treffen und was zusammen machen, weil wir immer, für die zuhören, wir treffen nicht nur und saufen und essen Tomaten, das machen wir auch, aber wir lernen voneinander. Jedes Mal gibt es einen Workshop und irgendeine der Ladies Sternchen gibt einen Workshop, shares her skill und das verbindet halt total.
Mhm.
Und ich weiß zum Beispiel jetzt, wenn ich ein Problem habe, ich hätte eine Armee von euch hinter mir.
Ja, auch so ein Support-System, was dann plötzlich da ist. Also ne, nicht, dass wir das sonst vielleicht nicht hätten, aber...
Nicht jeder bestimmt.
Nicht jeder, genau. Ja. Je nachdem, wie lange man hier ist. Mhm. Für mich persönlich war es irgendwie auch so ein Safe Space zu merken, da sind wir nochmal bei Bulgarisch und Bulgarisch sprechen, dass ich auch einfach die Sprache sprechen kann und es ein bisschen egal ist, ob ich jetzt perfekt spreche oder mit Akzent, weil viele andere sind irgendwie auch in Deutschland aufgewachsen und haben vielleicht auch einen Akzent oder wissen mal das eine Wort auf Bulgarisch nicht so, wie es mir ganz oft auch geht. Und ich habe realisiert, hey, das ist irgendwie normal, weil ich mich natürlich auch oft gefragt habe, so, bin ich eigentlich bulgarisch genug?
Ja, gehöre ich dazu?
Gehöre ich dazu? Genau, diese Frage hast du ja vorhin auch schon aufgemacht. Ja, ich weiß nicht. Ich kann die Frage eigentlich bis heute nicht beantworten.
Ja, so. Ich auch nicht. Aber ich glaube, das Herz entscheidet das von alleine. Und wenn man dann an einem Ort ist, wo irgendwie Vedina entscheidet, ne, ich bringe hier ein paar Menschen zusammen und andere Menschen können davon irgendwie auch zehren oder manchmal ist es vielleicht eine Veranstaltung wie dein Stück oder auf Instagram zum Beispiel kann man Bulgarian Ladies folgen, aber an sich ist es erstmal ein kleiner Rahmen von Menschen, so, die da zusammenkommen und irgendwie Sachen auf die Beine stellen und dann entscheidet dein Herz irgendwie von allein, ich gehöre dazu. Ne?
Das
ist so, man kann das gar nicht so lenken.
Ich glaube, wir sind langsam am Ende des Gesprächs angekommen. Also die Teller sind noch nicht leer.
Wir müssen jetzt aufhören, wir haben Hunger. Wir haben nicht gegessen, damit es nicht
wird schmatzen. Das kalt, naja.
Ja, genau.
Bisschen schmatzen fürs Ende.
Ja. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Ich glaube, ich werde über einige Sachen, über die wir hier geredet haben, noch einige Zeit auch nachdenken. Das wird in mir nacharbeiten. Ich finde es sehr schön, dass wir hier an meinem bulgarisch gedeckten Küchentisch miteinander reden konnten.
Könnt ihr es riechen? Wir haben jetzt alle drei eine Knoblauchfahne.
Ja.
Wir können
und
sie mit über das Mikro
stolz drauf. Hey.
Das war Folge 11 von Gen East. Den Link zur Arte Tracks East-Doku von Vedina und Maria und den zu Vedinas Stück Ich bin Bulgare findet ihr in den Shownotes. Vedina führt es regelmäßig im Heimathafen Neukölln auf, das nächste Mal unter anderem am 18. April.
Außerdem möchten wir euch noch einen anderen Podcast ans Herz legen, Der Heimweg von Milica Tekeljeva. Darin nimmt sie die Hörerinnen mit auf eine Zugreise von Bulgarien nach Berlin, von ihrer Heimat bis zu ihrem Zuhause sozusagen. An dieser Stelle nochmal eine große Empfehlung.
Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns sehr gern bei Spotify und Apple Podcasts, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und lasst uns dort gerne Bewertung da.
Schreibt uns wie immer gern euer Feedback. Unsere Accounts verlinken wir euch in den Shownotes.
Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.